Es dirkt. Spiritualität klar und ohne Schnickschnack.
Herzlich willkommen zu einem besonderen Podcast. Heute spreche ich mit Marc Stollreiter über den spirituellen Weg und welche Überraschungen uns da begegnen können. Wir sprechen über die Hochs und Tiefs der spirituellen Reise. Wir enthüllen erwünschte, unerwünschte Nebenwirkungen, Vorteile und Herausforderungen sowie die unvorhersehbaren Kurven, die uns erwarten. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß.
Für mich persönlich ich unterscheide da sehr genau zwischen Erwachen und Erleuchtung. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das auch so geht.
Ja, das ist natürlich ein fließender Übergang. Es gibt ja nicht Step 1 und dann auf einmal ist es Step 2, sondern das geht ja alles ineinander über. Also das geistige Erwachen, wenn wir die Begrifflichkeit mal nehmen wollen, das würde ich dann, wenn man überhaupt eine Definition da draufkleben kann, sagen, das ist im Grunde die Erkenntnis, dass überhaupt kein Ich drin ist. Also die Desidentifikation mit einem scheinbar persönlichen Ich, was es in Wahrheit nie gegeben hat. Also das ist ja vollkommen klar, hier tauchen jeden Tag, hier nicht mehr, aber in einem Normalzustand 60.000 bis 80.000 Gedanken vielleicht auf, kann auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Und man verwechselt sich mit dem ganzen Wust. Und wenn das Böse, in Anführungsstrichen, das magische Wort ICH, also ich darin vorkommt, die ganzen Personalpronomen, ich, mir, meins, mein und so weiter, dann liebt sozusagen das Sein, das du bist, das wir sind, liebt diese Worte und zieht sich wie magnetisch, wie hypnotisch angezogen auf diese kleinen Buchstaben und dann wird die ganze Sache, fühlt sich dann noch persönlicher an. So funktioniert das ja im Grunde. Also es werden irgendwelche Gedanken, werden gesagt, werden kreiert. Das ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ein Apfel fällt vom Baum, das ist ein neutraler Gedanke, der macht nichts mit uns, aber wer... Der Gedanke lautet, ich glaube, ich habe mich gestern einem Apfel vergiftet. Das fühlt sich schon seltsamerweise ganz anders gleich im Körper an. Da kommen passende Emotionen dazu und dann dieses ganze Gewölle aus Gedanken und Emotionen oder Gefühlslage formt ja dieses scheinbare Ich. Und wenn man darauf reinfällt, sitzt man im Grunde in der Falle einer kleinen Welle auf dem Ozean, die sich immer vom Ozean hin und her geschmissen fühlt. Und wenn sich das löst, also wenn praktisch erkannt wird, da ist dieses Ich gar nicht drin, das nur Buchstabensalate auftaucht. Ich muss jetzt das Wort Ich sagen, also das, was ich in Wahrheit bin, ist was anderes offensichtlich. Dann ist das die Befreiung. Und das ist das Erwachen aus der Illusion des Ichs. Das ist nie so, dass man denkt, also dass es nur ein Traum ist hier. Das ist auch, wird in spirituellen Kreisen auch gerne mal proklamiert, es ist alles nur ein Traum, aber ich sage immer, wenn man sich mal richtig doll in den Arm kneift, das tut auch sau weh und alles, was jetzt ist, ist real. Die Frage ist nur, wie nehme ich es wahr, was dringt durch diesen Ich-Schleier noch eigentlich vom Sein gesehen, durch den Schleier wieder zurück zum Sein zurück. So, und wenn dieser Schleier entfällt, das würde ich dann das geistige Erwachen nennen. Das erstmal so.
Ja, so würde ich das auch nennen. Und das eben, da haben wir gesagt, da würden manche dann schon das Etikett Erleuchtung draufkleben.
Ja.
Und sagen, das ist jetzt Erleuchtung. Aber so wie du sagst, das Erwachen ist im Grunde genommen dieser sogenannte Ego-Tod, wo erkannt wird.
Ja.
Das habe ich auch so erlebt. Das war wirklich schauderhaft und sehr, sehr gruselig. Endet halt in einem großen Lachen im Endeffekt, weil man sagt, der dachte, der da stirbt oder jetzt gestorben ist, war nie da.
Und so ist das.
Dann kommen wir dann immer zu dem viel gerühmten Spruch, nothing ever happened. Ja, also es ist sozusagen nichts passiert. Es hat sich angefühlt, man sucht immer, das Ego sucht nach dem Happy End und dann denkt man, oh Gott, jetzt kommt die absolute Vollkatastrophe, die ultimative Enttäuschung. Ich bin gar nicht da, ja, und das fühlt sich schrecklich an, dieser Ego-Tod, und dann, um dann festzustellen, da ist gar keiner gewesen. Und auch ist keiner gestorben. Und das, was sterben kann, bin ich nicht. Und das, was nie sterben kann, das,
bleibt,
was
immer da war, ewig vorhanden.
War immer da.
Ja.
Wird immer da sein. Genau. Nur, blöderweise, Kleingedrucktes, es ist halt nicht persönlich. Und ich glaube, das ist zum Beispiel schon die Dinge, wenn wir sagen, was wir den Leuten quasi offenbaren möchten oder das Kleingedrückte, dass man wirklich sagt, ja, also Erwachen ist im Endeffekt, das ist dann keine persönliche Errungenschaft, mit der ich mich schmücken kann, wo ich dann was Besonderes bin wo endlich meine Träume von Wichtigkeit und so weiter erfüllt werden, sondern es ist, wie gesagt, gleichzeitig eine Desillusionierung und Befreiung. Und das geht halt Hand in Hand.
Ja, das ist eine Enttäuschung im besten Sinne. Das ist genau, was du sagst. Und das Interessante daran ist auch, dass es dieses geistige Wachen auch überhaupt keinen Zeitfaktor erstmal beinhaltet. Genau wie du schon gesagt hast, das passiert plötzlich und dann sofort, instantly wird quasi erkannt, da war irgendwie nie was anderes, es war nie anders. Und das finde ich auch sehr faszinierend daran. Und das kann man auch schwer erklären. Und diese persönliche Errungenschaft gibt es natürlich auf keinen Fall. Aber es gibt natürlich etwas Suchendes. Und was manchmal übersehen wird, ist, wenn wir so ganz nihilistisch daran gehen und sagen, da ist überhaupt, es ist nichts. Also man kann ja auch quantenphysikalisch daran sagen, das besteht im Grunde alles aus nichts. Und da gibt es ja dieses Sunyata, die Leere und diese ganzen Sachen. Und das gibt dem Ganzen, der ganzen spirituellen Suche, also wenn man schon so ein bisschen weiter ist, auch so einen merkwürdigen Touch, finde ich. Also es ist schon, es gibt eine, was heißt suchende Instanz, das stimmt, jedes Wort ist schon falsch, aber ich versuche das zu erklären. Es gibt das Sein, das wir sind, ich nenne das mal so, das ist ja vollkommen unpersönlich, das ist nur ein Begriff für was, was man gar nicht beschreiben kann, ist ja durch diese Figur hindurch auf der Suche nach sich selbst, so kann man es ja sagen. Das ist ja das, was passiert. Aber durch die Figur hindurch, aber eine Zeit lang, Zeit gibt's auch nicht, ein anderes Thema jetzt, eine Zeit lang hält es sich für den kleinen Dirk und für den kleinen Mark in Anführungsstrichen und plötzlich entfällt das plötzlich. Und dann kommt das große Lachen, da erkennt sich das, was wir in Wahrheit sind, selbst. Das erzeugt ja das Lachen. Da fragt man sich sonst, wer lacht denn da? Da ein Ich, ein Ego, eine Persönlichkeit, die scheinbar vorher da war, die lacht ja nicht darüber. Also was erzeugt das Lachen? Was erzeugt diese Freude, die aufsteigt? Das ist das eine Unbenennbare, was wir sind, das sich im Grunde nach dieser Zeit des Spiels hier selbst gefunden hat. Und das finde ich sehr schön. Und das kann man sich aber auch nicht auf die Fahne schreiben, weil das eben einfach geschieht. Oder es geschieht nicht. Aber es gibt schon so einen suchenden Aspekt, gibt es in dem Spiel. Es ist also nicht nichts, sondern das macht auch manchmal so einen hohlen Geschmack, finde ich. Und es gibt so viele Menschen, die mich schon angerufen haben und über Depressionen geklagt haben, die sich entwickelt haben, nachdem sie sich nur mit Advaita beschäftigt haben, also dem absoluten Nichtsein. So, und es gibt eine liebende Qualität in dem, was wir in Wahrheit sind und eine liebende Güte. Und wenn du das auch noch findest, nicht du jetzt persönlich, aber wenn das gefunden werden kann, dann wird das Ganze sehr, sehr satt im besten Sinne und erfüllend. Und dann kommt da was wirklich Warmherziges auch rein. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Aber auch das kann man sich nicht auf die Fahne schreiben.
Genau, das heißt, weil du das angesprochen hast mit Sunyata, es wird dann mit der Zeit erkannt, also sozusagen die Desillusionierung, die Enttäuschung, die durchs Erwachen eintreten kann, die auch in einer Art, wie du sagst, Depression, dunkle Nacht der Seele und so weiter führen kann. Die wird dann irgendwann erkannt, dass diese Leere in Wirklichkeit voll ist.
Ja.
Und erst in dem Maße wird auch dann überhaupt erst Sinn wahrgenommen. Also ich sage den Leuten immer, der Verstand ist nicht in der Lage, Sinn wahrzunehmen. Deswegen kommen da die Philosophen auch nicht irgendwo an ein Ende. Deswegen sind wir als Jugendliche, wenn wir philosophiert haben, an keinen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt macht alles Sinn. Sondern ich sage immer so, das Herz ist die einzige Instanz, die in der Lage ist, den Sinn wahrzunehmen. Ja. Aber das ist ein universeller Sinn, den man eben auch wieder nicht mit Worten fassen oder erklären kann, sondern es ist erfahren und gefühlt.
Ja.
Ich kann nicht auf irgendwas deuten und sagen, das ist jetzt der Sinn, dass ich jetzt 1 Million Instagram-Follower habe, das war jetzt der Sinn, oder dass meine Kinder jetzt erwachsen wurden oder weiß der Kuckuck, was auch immer. Es lässt sich ja nicht pinpointen sozusagen.
Ne? Nein, absolut nicht. Vor allen Dingen, es gibt auch noch immer viel Klärungsbedarf, wenn wir über solche Themen reden. Zum Beispiel der Verstand. Der Verstand ist eigentlich ein Kunstwort, der überhaupt ein Kunstwort, das überhaupt keinen richtigen Inhalt hat. Es gibt im Grunde diesen Kasten, den wir Verstand nennen, in dem dann vielleicht Gedanken auftauchen. Das wird ja manchmal noch gedacht oder geglaubt. Den gibt's überhaupt nicht. Es ist nur ein unablässiger Gedankenstrom, mit zufällig auch passenden Gedanken, die im Gewahrsein auftauchen. Wenn ich mich also mit einem Thema beispielsweise befasse, was mir liegt, sei es was Medizinisches oder was Spirituelles oder ich lese ein gutes Buch oder irgendwas, dann tauchen interessanterweise, das ist ja das Mysterium des Seins, passende Gedanken dazu auf, die auch erklären noch, was man da vielleicht liest. Und denkt man, oh, was bin ich schlau? Mensch, hab ich einen schlauen Verstand? Oder so ähnlich. Aber diesen Kasten gibt's gar nicht. Es gibt nur, das ist nur ein Gedanke, der rund auftaucht. Es ist nur Buchstabensalat. Das ist nur Buchstabensalat, der zufällig vom Sein gemacht auftaucht. Das ist also etwas Kontinuierliches. Und deswegen, das genau das, was du sagst, stimmt. Aus dem Grund kann der Verstand, der nämlich nur wie auftauchende Buchstaben sind, auch noch Emotionen dazu von mir aus alles, das Ganze von mir aus, das kann natürlich nichts selber fühlen, weil es ja ein Ausdruck des Seins ist. Es ist ja eine Ausdrucksweise, also eine Erscheinung des Seins im Gewahrsein. Wie soll eine Erscheinung etwas fühlen, der fühlende Urgrund, aus dem alles kommt, das ist das Einzige, was überhaupt fühlen kann und sich freuen kann und diese ganzen Gefühle hat. Das ist das Sein selbst, was sich des wunderbaren Körperorganismus bedient. Ich bin froh, dass man diesen Körper jetzt hier hat. Und dann wird natürlich gefühlt und gelacht und so. Aber diese Leinwand, das ist das Sein selber. Und alles, was dazwischen als Zwischenhändler auftaucht, kann überhaupt nichts fühlen. So einfach ist das.
Ja, und ich sag mal, was, wenn wir jetzt sagen, erwünschte und unerwünschte Wirkungen, ich würde sagen, sag mir gerne dann dazu, wie du das siehst. Und es ist natürlich auch mal spannend für unsere Zuseher zu sagen, ah, okay, jetzt sagt der das mal in ganz anderen Worten und der sagt das in anderen Worten.
Ja.
Wie es hier ging, ich habe oftmals Dinge erst verstanden, wenn ich sie in der dritten, vierten, also nicht verstanden, ich sag mal begriffen, waren. Transmission hat erst stattgefunden, wenn ich es in der dritten, vierten, fünften, was auch immer, x-ten Version gehört habe.
Genau.
Und wenn wir jetzt sagen, erwünschte Wirkung, dann würde ich sagen, dass nicht mehr die Worte so leere Hülsen sind, so einfach nur Konzepte und Ideen, sondern dass die Worte tatsächlich erfüllt sind von dem Sein und dass überhaupt das gesamte Spiel darin besteht, wie viel von dem Sein ist es jetzt möglich, dass es sich durch diesen Avatar, durch dieses oder in diesem Menschsein tatsächlich ausdrücken kann?
Ja.
Inwiefern gibt es eine Deckung, eine Kongruenz zwischen dem Sein und das, was dann jetzt von uns als Menschen, ich sag mal, emaniert?
Das ist ja sehr einfach zu beantworten. Je mehr innerlich aufgeräumt ist, jetzt kann ich ja schon gar keine Person mehr dafür benutzen. Man kann ja sagen, je mehr wir innerlich aufräumen, aber je reiner die Vase ist, dieses Gefäß hier, umso größer ist natürlich dann die Übereinstimmung, die Kongruenz zwischen dem, was da rauskommt und was man eine vielleicht spürbare Wahrhaftigkeit nennen kann. Je mehr das verzerrt wird und noch durch diesen Apparat, durch diesen Gedankenapparat verwurzelt wird, desto merkwürdiger wird ja auch das, was da rauskommt, weil wir haben ja auch alle, wenn wir jetzt mal das Modell Zeit benutzen, wir haben ja alle unsere Vergangenheit, wir haben gewisse Dinge erlebt, Traumata erlebt, wir haben bestimmte gedankliche Vorstellungen ererbt oder in der Erziehung mitbekommen. Und das färbt natürlich dann normalerweise erstmal komplett auf das ab, was eigentlich vielleicht unzensiert hier aufsteigen möchte. Das geht ja am Anfang überhaupt nicht. Also das Ego wird hier erst immer stärker und mit Glück kann sich das ja erst abbauen. Und deswegen, je reiner das ist, also je weniger gedacht wird im Grunde, was sich auch für manche vielleicht unvorstellbar anhört, desto klarer und wahrhaftiger im Sinne, was die Seinsqualität betrifft, werden die Worte. Und deswegen ist es auch wirklich hilfreich, fast alle Konzepte oder im Grunde alle Konzepte, auch was Spiritualität betrifft, über Bord zu werfen in dem Vertrauen, denn das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, in dem Vertrauen, dass das, was kommen soll, aufsteigen soll, gesagt werden soll durch den Mund, auch schon irgendwann geschehen wird. Aber das macht uns Angst, weil dann muss ja der Ego-Apparat von seiner Kontrolle loslassen. Das Ego hat ja irgendwie die Attitüde, immer erstmal alles kontrollieren zu wollen, also ständig, und das in seinen Worten auszudrücken. Mhm. Wir müssen das Vertrauen haben, auch ohne diesen Ich-Apparat oder beziehungsweise ohne die Identifikation mit dem Ich-Apparat, es wird ja immer noch geplaudert gelegentlich, kann auch alles wunderbar weitergehen. Also ich kann im Rewe einkaufen gehen, ohne Schleichwerbung jetzt egal, ohne dass dabei gedanklich gedacht wird. Ich kann sogar sprechen, mit dir jetzt, das passiert auch so, ohne dass hier was gedanklich vorbereitet wird. Das kommt einfach so raus. Und das ist natürlich auch dann eine gewisse Übung und eine gewisse Erfahrung, aber auch ein gewisses Vertrauen in das, was ich in Wahrheit bin, was du bist, was jeder Mensch in Wahrheit bist. Das müssen wir auch entwickeln. Also als Nebenwirkung, als positive, sozusagen als Pro, würde ich jetzt sagen, also an die Zuschauer gerichtet, entwickle ein Vertrauen, ein echtes Urvertrauen, wieder Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist das Vertrauen in ein wahres Selbst, dass dann alles so kommt, wie es kommt. Und dann wahrhaftig noch, wenn es geht, wahrhaftiger als vorher. Mhm. Das ist toll.
Ja, und es ist ja das Sein selbst, die Verbindung zum Sein, die uns dann überhaupt erst wieder in Kontakt mit diesem Urvertrauen bringt. Also ja. Ich würde sagen, Urvertrauen und das Sein ist letzten Endes jetzt für den Menschen, das ist
das Gleiche.
Also
das
miteinander verwandt, ja, verwoben. So, ich kann nicht mit meinem Willen und mit meinem kontrollierenden Verstand, ja, vertrauen. So, okay, ich vertraue jetzt.
Nein, das geht
ja
nicht.
Weil dieses Vertrauen, davon reden wir ja gerade, dieses Vertrauen ist ja im Grunde genommen keine persönliche Leistung, ja, nichts, was ich mache und erzeuge, sondern es ist ja ein, ich lasse mich fallen, also ich lasse ja. Das Ich fallen, sagen wir so, ich lasse das Ich fallen, der glaubt ja immer alles tun und kontrollieren und machen zu müssen und falle in die Existenz und erkenne, dass sie mich vollkommen sanft auffängt.
Ja, das ist natürlich ein...
Von alleine, wie du sagst, ist das von alleine geschieht und das kann sich, das war ja bei mir nicht anders, das konnte sich auch mein Ego absolut nicht vorstellen. Also wenn wir jetzt mal sagen, ich möchte versuchen zumindest, dass wir so ein bisschen bei unserem Thema bleiben, lieber Dirk. Doch,
das schaffen wir.
Wir waren ja mit dem Thema erwünschte und unerwünschte.
Ja, ja, genau.
Und es gibt viele Sachen, da hat mir wirklich auch vorher keiner gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Also dieses Ausmaß, unerwünschte Nebenwirkungen, dieses Ausmaß an Kontrollverlust und ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, in meinem Fall an enormen Ängsten, die dann aufgetaucht sind, das hat mir sozusagen in der Form niemand gesagt.
Wann war das denn? Also war das denn die Ängste, bevor sozusagen das sogenannte Erwachen geschah? Hast du Ängste gehabt oder dann als das geschah?
Danach.
Dann wusstest du im Grunde quasi nicht mehr, was soll ich jetzt tun? War das sowas? Also so eine Angst, was ist jetzt passiert? So.
Oder sagen wir davor und danach. Ja, also davor war es dann irgendwann die Angst, die in wochenlanger Panik gegipfelt ist. Wo ich wirklich gedacht habe, ich verliere den Verstand, was ich getan habe. Ja, ich habe ihn ja verloren.
Herzlichen Glückwunsch.
Eigentlich müsste man sagen, er hat mich verloren, er hat mich freigegeben, ausgespuckt. Ja, also das heißt, einerseits, bevor das da kulminiert ist, gab es wochenlange Panikattacken, bis eben ich gemerkt habe, okay, als ich quasi überhaupt keine Kraft mehr hatte zum Festhalten, als die Kontrolle mir ganz weggenommen wurde, also im Grunde genommen die Kreuzigung, ja,
ja,
dann genau. Wurde erkannt, aha, da ist ja gar keiner. Und insofern kann auch keiner verrückt werden, Halleluja. Und gut, Problem gelöst. Aber selbst danach noch, ich sag mal, wenn was dann bei mir persönlich so enorme Angstzustände ausgelöst hat, war einfach diese komplette Auflösung ins Nichts, ja, in diese Leere.
Okay.
Jetzt wird auch gerne gesagt, dass das speziell wohl bei Menschen so ist, die noch unverarbeitete Traumatisierung in sich haben. Ja, und dass gerade dann diese Menschen eine besondere Angst haben vor diesem Nichts, vor dieser Leere, ja, weil das ist dann zum Beispiel, das wird dann assoziiert vom Unterbewusstsein mit, okay, ich liege als Kind allein in der Wiege und ich werde nicht gestillt. Oder ich bin im Krankenhaus im Brutkasten und meine Mama ist nicht da und so weiter. Dass das Unterbewusstsein diese Verknüpfung macht. Und dass dann da spezielle Ängste hochkommen.
Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja im Grunde ist das ja auch logisch sogar. Wenn sich das auflöst, wie auch immer das geschehen ist oder wie lange das auch immer gedauert hat und diese Sachen sich im Vorfeld nicht aufgelöst haben, dann kommt das ja im Grunde ohne diesen alten Halt gehabt. Man hat ja so eine innere Figur nicht. Das ist ja die gesamte Ego-Struktur samt diesen Erlebnissen und was du sagst und diesen Traumata und diesen ganzen, in Anführungsstrichen, negativen Dingen, die zerfällt ja relativ schnell. Und dann kommt das praktisch ungehalten, würde ich mal fast sagen, ohne diese Form noch gehabt zu haben, kommt das, steigt sozusagen auf und dann, und hier war das beispielsweise, also da möchte ich fast sagen, ein Glückspilz. Ich habe diesen ganzen Scheiß, kannst du auspiepen, das Wort, auch kannst du auch drin lassen, habe ich vorher durchgemacht. Ich hatte wirklich insofern ein totales Glück gehabt, dass ich hervorragende Lehrerinnen und Lehrer gefunden habe, also die mich gefunden haben, auch spirituelle, aber auch hauptsächlich psychologische Lehrer und Lehrerinnen, die aber auch einen spirituellen Hintergrund hatten, was ich zum Teil gar nicht wusste. Da ist der ganze Kladderadatsch vorher hat sich dann aufgelöst. Als allermeist, es bleibt natürlich immer noch irgendwie ein Rest, ist ja klar. Aber das war gut. Und als das dann geschah, das war dann in dieser dunklen Nacht der Seele, war das wirklich auch nicht schön. Da gab es richtig Todesängste und diese ganzen Sachen, die auch beschrieben sind. Das war ziemlich typisch sogar, wie es passiert ist. Und danach war aber nach diesem Lachen, was dann geschah, war ich dann 4 oder 5 Monate, ich weiß gar nicht, monatelang bin ich dann durch die Gegend gelaufen in einer Transparenz, in eine glückseligen Transparenz, man kann es nicht beschreiben, wo man aber auch nicht normal lebensfähig mehr ist, muss ich sagen. Also da ist überhaupt nichts mehr hochgekommen, sondern es war einfach nur noch alles unbeschreiblich. Ich konnte noch einige Funktionen meines Lebens normal erfüllen, aber war sehr zurückgezogen und dann war ich im Grunde froh, dass sich das so langsam gesetzt hat wieder. Das hat gedauert. Also das war bei mir eigentlich dann andersrum, weil eben vorher innerlich aufgeräumt wurde. Und ich bin ein Riesenfan der Psychologie, einer weisen Psychologie, bin ich ein großer Fan von. Deswegen freue ich mich auch, dass wir miteinander sprechen können. Ich finde das ganz toll. Und meine Menschen, Zuhörerinnen, Zuhörer, ermahne ich auch manchmal, versuche auch vorher innerlich so ein bisschen aufzuräumen, was auch immer das bedeuten mag. Denn es gibt oft, das kennst du wahrscheinlich auch, bekommst vielleicht Zuschriften oder Mails oder weiß der Geier was oder unter deinen Videos Kommentare. Da gibt's Menschen, die haben noch erhebliche innere, ich sage es mal so, Ungleichgewichte, also erhebliche, ob das so bipolare Störungen sind, die man vielleicht gar nicht beheben kann oder schwere Psychosen. Und die fragen mich, dann kann ich dann auch einfach, also geht's das dann auch, dass ich dann erwache und ist danach alles gut? Und dann sage ich meiner Ansicht nach, gemäß, nein, würde ich nicht machen, weil die Gefahr besteht, wenn das geschieht, wie auch immer das ausgelöst ist, dass danach diese ganzen Biggies, ich nenne die manchmal so, wieder zurückkehren oder noch stärker auftauchen und du dich dann wunderst, was denn das? Mir ging es ja vorher besser als jetzt. So, und deswegen finde ich das immer schön, wenn man es auch mal sagen kann. Also Nachteil vielleicht, ein Vorteil, also eine Nebenwirkung, die erwünscht ist vielleicht, ist, dass man auch vorher sich mit sich ein bisschen befasst und also reinguckt, wie geht's mir eigentlich wirklich, ein bisschen aufräumt und dann seinen Weg weitergehen kann. Und der Nachteil ist, wenn man es nicht tut, dann kann er das später ein bisschen erwischen.
Aber ich finde das spannend, was du sagst als spirituell Lehrender, weil es gibt ja immer doch einige Lehrer, die sehr stark den Weg betonen und sagen, es muss eben aufgeräumt werden. Und es gibt auch einige, die sagen, vergiss es, gib gar keinen Weg, gib nur hier und jetzt, du musst nichts tun, musst nichts aufräumen, musst nichts erforschen, musst nichts, da, 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 so eine Art. Und die dann halt quasi immer komplett sofort aufs Ganze gehen. Und wäre da auch eher auf deiner Seite. Erstens mal, dass man sieht, jetzt Lehrer, die vielleicht immer voll aufs Ganze gehen, ja, die haben dann zum Teil Schüler, die 20, 30 Jahre da sitzen und es nach 20, 30 Jahren immer noch nicht verstehen, was los ist und versuchen immer nur den einen Punkt zu bekommen, um den es geht. Und dann kann das auch in einer riesen, was ja eigentlich angestrebt wird, keine Zeit zu verschwenden, aber dann kann das auch in einer riesigen Zeitverschwendung, in Anführungszeichen.
Ja, es gibt
vielleicht so ein flinker Smiley.
Das ist ja ein Gemischtwarenladen.
Genau. Beziehungsweise, was ja angestrebt ist, wenn wir das mit Buddha nehmen, ist ja das, die Beendigung des Leidens. Und dann, wenn wir jetzt weggehen vom Zeitfaktor, dann würde sozusagen das Leiden einfach unnötig verlängert. Ja, also ich sehe das auch so, dass wenn wir gut aufgeräumt haben, dass dann sozusagen das Erwachen weniger angstbehaftet ist.
Das, darum geht's. Das ist ja ein Gemischtwarenladen.
Weniger dramatisch. Ne? Und auch wenn du sagst, das ist ja komplett richtig, wenn dann dieses Erwachen stattgefunden hat und diese ganze Kontrolle dann wirklich wegfällt, dann muss man ja halt auch da durchgehen können, dass dann halt alles ungehindert einfach hochkommt.
Ja, aber selbst das braucht noch ein bisschen Zeit, weil wir ja Gewohnheitstiere sind und manche Sachen, die laufen wie ein kleines Mühlrad noch ein bisschen weiter und dann fällt das noch mehr in sich zusammen. Es kann auch sein, dass wenn das sogenannte Erwachen geschehen ist, dass man denkt, ach, jetzt habe ich ja den Ahnungsbären gefressen, ich weiß jetzt genau, was hier los ist, und dann erkennt man aber, dass diese Erkenntnistiefe immer noch größer wird eine Zeit lang. Da gesellt sich also immer noch was Neues zu und manche Dinge, auch vielleicht emotionale oder psychologische Dinge, sind dermaßen versteckt in einem noch, das kann sein, dass erst mit einer gewissen geistigen Reife diese Schublade sich öffnet oder diese Klappe sich öffnet, sodass das überhaupt angeguckt werden kann. Das gibt's auch, das ist ein ganzer Gemischtwarenladen. Aber im Grunde stimmt es, dass wenn wir sagen, die größten Dinger versucht das irgendwie vorher aus dem Weg zu räumen und der Rest ist wurscht. Also ich hatte zum Beispiel Kleinigkeiten, so kleine Neurosen, und ich hatte Spinnenangst zum Beispiel. Jetzt nicht vor so klein, aber so große Dinger, da wurde mir schon immer ein bisschen anders. Das ist danach, das ist automatisch alles verschwunden. Also Heilung geschieht auch. Natürlich, nach dem sogenannten Erwachen kann eine durchgehende Heilung geschehen. Auf jeden Fall. Geistig und körperlich. Aber es muss eben nicht sein. Und deswegen bin ich so ein Fan von ein bisschen aufräumen und dann schauen wir mal. Vertrauen haben. Genau. Ja. Das ist schon eine spannende Sache. Eine Sache, über die man eigentlich kaum reden kann. Du sagtest gerade der Weg. Ich habe vor ein paar Tagen erst gerade wieder ein Video gedreht. Es geht hier auch um den spirituellen Weg und diese kleinen Sachen, die man im Beipackzettel vielleicht nicht weiß oder vielleicht wissen sollte. Und da habe ich dann nochmal drüber gesprochen, was der spirituelle Weg eigentlich auch sein kann, was das ist. Wir denken immer, wenn wir an einen Weg, wenn das Wort Weg hören, das deutsche Wort, denken wir an einen Pfad, wo man dann sich auf den Anfang stellt und dann vielleicht irgendwann mal mit Glück am Ende irgendwo ankommt oder so. Das ist wie so ein Feldweg oder ein steiniger Weg oder solche Sachen. Aber wenn man das auf Englisch ausdrückt, the way of doing it, wenn man das Wort Weg in dem Sinne benutzt, dann ist da die Art und Weise mit gemeint, wie wir etwas machen. Die Art und Weise, mit der Gegenwart, die es nur gibt, umzugehen. Das ist der spirituelle Weg. Das ist die spirituelle Art und Weise zu sein, jetzt zu sein. Es gibt keins anderes. Und wenn dann die Herausforderungen kommen, sei es, dass es innere Herausforderungen sind, diese emotionalen Störungen oder irgendwas, oder äußere Herausforderungen, dann geht es im Grunde nur darum, wie gehe ich, mit welchem Achtsamkeitsgrad, mit welchem Bewusstheitsgrad gehe ich jetzt damit um? Denn jetzt ist die einzige Zeit, wo ich überhaupt mit irgendwas umgehen kann. Das geht nicht gestern, das geht nicht morgen. Deswegen nur mal, um ein gewisses verbales Missverständnis auszuräumen vielleicht. Der spirituelle Weg ist nicht nur ein Pfad. Das liebt ja das Ego. Das Ego liebt Zeit, ein Zeitstrahl. Vergangenheit, jetzt, Zukunft. Das operiert im Grunde ja nur mit Zeit, die es gar nicht gibt. Aber das ist das Sein, also im jetzigen Moment. Wie gehe ich damit um? Und das ist ein fortlaufender Übungsprozess auch. Hier kommen auch immer welche Sachen hoch. Vielleicht auch Pros und Cons des spirituellen Daseins. Aber das geht nur darum, was mache ich jetzt damit? Und das nur mal zur Erklärung, was ein Weg sein kann. Das ist die Art und Weise der Gegenwart, damit umzugehen.
Das ist gut, dass wir vielleicht gar nicht, vielleicht ist das Wort Weg schon unglücklich gewählt. Und da habe ich dich auch so kennengelernt in der kurzen Zeit, wo ich mich immer mit deinen Inhalten befasst habe, um zu entscheiden, machen wir da jetzt ein Video oder machen wir keins. Und wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Und da gehört ja auch dazu, dieses ganz bewusste Wählen und immer präziser werden der Worte, zu merken, was drückt es? Wir wissen, the truth cannot be spoken, letztendlich. Genau. Aber man kann schon Worte wählen, die mehr Missverständnis erzeugen und weniger Missverständnis erzeugen. Und da würde ich mal sagen, vielleicht sollte man gar nicht von einem Weg reden, sondern eher von einem Loch.
Von einem Loch? Das darf ich auch erklären.
Ja, wir wollen ja, der mystische Weg ist ja, als ob wir eine Tiefseebohrung vornehmen. Oder ist ja, als ob wir nach Gold graben oder nach Öl oder so. Mhm. Ja. Ist ja mehr ein Eintauchen Du hast vorhin gesprochen, die Welle, the ripple on the ocean, ja, die Welle oben auf der, wie soll man sagen, auf der Oberfläche des Meeres. Und der Weg des Mystikers, der spirituelle Weg, besteht ja darin, sich immer tiefer sinken zu lassen. Und insofern geht ja der Weg nicht in die Zukunft, der Weg geht ja hinein.
Genau.
Jetzt. So, und das, gut. Darum, glaube ich, das muss man, glaube ich, den Leuten wirklich erklären. Und das sozusagen im Endeffekt, ich sag mal so, die geistige Energie, die wir zur Verfügung haben, ist wahrscheinlich im Endeffekt genau dieselbe. Nur wird sie anders investiert. Und vorher war alles investiert in Vermeidung oder Wiederholung der Vergangenheit, je nachdem, ob sie dem werdenden Verstand gefallen oder nicht gefallen hat. Und das Erreichen der Zukunft. Und so wie du sagst, der spirituelle Weg ist halt der mystische, immer tiefer in diesen Augenblick hinein.
Ja? Ja, und das reicht auch vollkommen aus, sogar mehr als ausreichend, weil da ist ja auch nur die Fülle des Lebens zu finden. Da ist ja auch nur die Erfüllung zu finden, die wir Menschen uns auch so ersehen. Und wir gehen eben sehr oft gerne dann nach außen oder wünschen uns eine Yacht oder sonst irgendwas, denken an die Zukunft. Wenn ich erstmal im Lotto gewonnen habe, was wird dann passiert? Dann werde ich erfüllt sein. Und diese ganzen goldenen Möhren, die uns dann das Ego so vor die Nase hängt. Und das ist ja dann so ein Zeitstrahl, den es nicht gibt. Und wir wundern uns dann immer, warum bin ich immer noch unzufrieden? Dann habe ich das vielleicht, erfreue mich daran eine Zeit lang und dann ist es wieder genauso fad wie vorher. Und diese Fülle, die liegt eben auch genau nur in der Tiefe im jetzigen Moment. Und das ist schön, wenn wir das hören können und auch erfahren können, weil wir dann auch eine gewisse Macht wieder zurückbekommen. Das Wort Macht ist ja so ein bisschen geschmäcklerisch manchmal, aber das hat manchmal auch eine negative Konnotation, aber hat es hier in dem Sinn überhaupt nicht. Denn wir fühlen uns ja, wie oft fühlen wir uns oder haben wir uns im Leben machtlos gefühlt, ohnmächtig gefühlt, den Gezeiten der Familie ausgeliefert oder Job und diese ganzen Sachen, jeder kennt es, ich kann gar nichts tun. Aber doch, man kann was tun, man kann nämlich genau, wie du es so schön sagtest, in die Tiefe gehen, das kann man überall machen, auf einem kleinen Schemel, in seinem Zimmerchen oder im Urlaub oder sonst wo, jederzeit ist das da. Und wenn erstmal der erste Anklang kommt, der erste Hauch einer Ahnung, was denn da für ein Goldschatz zu finden ist, dann dann freut man sich ja auch daran und dann hat man auch ein untrügliches Gefühl, was auch wirklich stimmt. Ah, da kann ich im Grunde, jetzt abgesehen von dem persönlichen Ich, aber ich kann das jederzeit machen. Ich brauche überhaupt keine äußeren Instanzen dafür, die mir sagen, du musst jetzt noch im, was ich was, Kriya-Yoga den 5. Grad mindestens machen und dann noch den 7. Und dann mit Glück kommst du ins, wie heißt das, Nirvikalpa Samadhi oder sowas. Also das ist mit Verlaub, das ist ja Schwachsinn. Also da wird den Leuten, da wird ja auch mit einem Zeitstrahl operiert. Und das ist ja im Grunde man nimmt den Leuten ja die eigene Verantwortung dadurch weg und die Macht. Und so haben wir sie im jetzigen Moment. Geh in die Tiefe. Wie oft sage ich immer, setz dich auf deinen Stuhl einfach, sitz in Stille, beobachte, was da passiert und habe ein bisschen Geduld und Disziplin. Und dann im Laufe der Zeit wird das nämlich weniger. Und dann scheint ja deine wahre Seinsnatur, die Tiefe, die du so dir ersehnst, die Stille, der Frieden, wie man immer es nennen will, das taucht dann ja plötzlich durch diesen Gedankenstrom auf. Und das ist ja das, dann trifft sich ja das Sein selbst und das fühlt sich an wie eine Heimkehr, wie endlich in den liebevollen Hafen wieder eingelaufen zu sein. Das ist ja dann die reine Liebe und die Erfüllung und wo man lacht und denkt, boah, ist das einfach. Warum hat das keiner gesagt? Das finde ich großartig. Und dann sind wir wieder in unserer Macht. Und das finde ich auch wichtig, dass die Menschen das immer wieder hören, dass sie nicht unendlich viel Zeit brauchen, um zu erwachen. Oder auch nicht in die Vergangenheit gucken müssen, sondern dass es jetzt passieren kann. Jetzt sofort sogar.
Ja, deswegen spricht man auch mal von Gnade, ne? Letzten Endes ist es ja Gnade.
Es ist Gnade.
Und um da anzuknüpfen, was du sagst jetzt mit, bei dem Thema Macht, ja?
Ja.
Da gibt es ja dieses, was kennst du sicher auch, dieses wunderbare Buch von Dr. David Hawkins, Power versus Force, ja? Im Englischen wird der unterschieden, ja, zwischen Power und Force und bei uns gibt es nur ja, irgendwie Macht. Das ist ein Wort. Und das ist aber schön da unterschieden. Und sagen wir, das Ego möchte immer Force, möchte immer Gewalt, möchte die Natur dominieren, möchte sich selbst im Griff bekommen, möchte in der Beziehung dominieren, etc. etc. Und Die unerwünschte und erwünschte Nebenwirkung ist ja die, dass man sagen kann, auf dem spirituellen Weg wird ja das Ego immer zerbrechlicher. Die Person wird ja immer, ja nicht die Person, weil das Ego wird ja immer zerbrechlicher und man fühlt sich in der Hinsicht auch immer verletzlicher und in gewisser Weise auch schwächer.
Ja.
Parallel dazu wird die Seele immer mehr, oder was du gesagt hast, die Essenz und was wir im Kern sind, wird immer mehr, kommt immer mehr zum Vorschein. Und wir müssen lernen, uns quasi unsere Stärke von einem ganz anderen Platz zu holen, der eben nicht persönlicher Natur ist, sondern der aus der Verbundenheit und dem Einklang mit dem Sein entsteht. Das ist also nicht mehr jetzt meine Macht, sondern...
Genau.
Das ist nicht meine Macht, ja, ich als Mensch bin jetzt mächtig und werde jetzt der Diktator und so, sondern indem ich mich mit dem verbinde und immer tiefer verbunden bin, was das hier alles, die Quelle sozusagen, was alles zum Vorschein bringt, erfahre ich plötzlich Mächtigkeit, ja,
ja.
Aber unkorrumpiert. Und ich sage mal ein Beispiel, was ich jetzt gerade heute witzigerweise erst erlebt habe, ist, ich habe ein Buch in der Schublade. Und das ist nicht fertig und das ist total witzig, weil eine Teilnehmerin hat angefangen, bei meinen Dienstagswebinaren immer mitzuschreiben, was ich da so sage, und hat sich ihre Notizen gemacht und irgendwann gesagt, Marc, kannst du das gebrauchen? Und ich so, ja, super, kann ich sicher gebrauchen. Okay, abgelegt auf dem Computer, und gerade heute ruft dann jemand an von einem wirklich sogar sehr renommierten Verlag und sagt, ich bin völlig aus den Wolken gefallen, Herr Stollreiter, wir wollen ein Buch mit Ihnen schreiben. Ich so, was? Also quasi genau umgekehrt. Das heißt, je mehr wir im Sein sind und in Kontakt mit dieser Erfüllung, hast du gesagt, mit dieser Fülle, dann kommen die Dinge zu uns, ohne dass wir das jetzt machen müssen, hinterherlaufen müssen, in die Zukunft rennen müssen, sondern per Resonanzgesetz kommt es zu uns.
Ja, das ist wunderbar. Das ist natürlich schon im Grunde ein, ich will nicht sagen Endzustand, sowas gibt es ja nicht, aber ein relativ idealer Zustand. Da fallen mir nämlich auch noch zwei unerwünschte Nebenwirkungen ein. Vollkommen klar, wenn wir so uns im Grunde auf der Mitte irgendwo befinden, kann es nämlich auch sein, dass wir erste Erkenntnisse sammeln und dann kommt sowas ins Spiel, das nenne ich mal als Nebenwirkung unerwünschte, spiritueller Hochmut. Beispielsweise. Das ist auch ein ganz großes Thema, was du im Grunde allerorts antreffen kannst. Also ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen sprechen, ein bisschen vielleicht doch. Ich gebe ja auch Seminare vor Menschen und es sind ein, zwei Menschen, saßen da mal gelegentlich rum. Du kannst es im Grunde schon so an der Nasenspitze und an der Körperhaltung schon sehen, was da irgendwie so ein bisschen im Köpfchen da so ablaufen muss. Das ist so ein bisschen, ja, ich bin jetzt nur so hier, aber ich weiß sowieso irgendwie schon besser. Also jetzt nur mal so ganz vorsichtig gesagt. Und das ist eine riesige Nebenwirkung, die ich nicht als positiv bezeichnen würde. Nämlich, dass man denkt, ich habe schon ein bisschen was erkannt. Und ich weiß es schon und ich weiß es auch besser als der Nächste, der neben mir auf dem Seminar sitzt, oder man trifft sich in so einer anderen Gemeinschaft und dann kann man auch sehr schnell sehen, wie dann die Blicke auch so ein bisschen spitzer werden und sich die Leute dann, ohne überhaupt was zu sagen, sich ein bisschen besser oder auch schlechter stellen wollen. Das ist eine unerwünschte Nebenwirkung. Also da braucht es dann doch noch ein bisschen mehr Demut vielleicht auch.
Wobei ich mit dir gerne noch ein bisschen differenzieren würde, weil ich habe mit dem Robin Kaiser ein sehr interessantes Video schon gemacht zum Thema spirituelle Fallen.
Okay, ach so. Ja? Okay.
Also ja,
okay.
Das, was du jetzt sagst, ist gut, dass wir es hier nochmal sagen. Also liebe Leute, schaut euch gerne das Video auch noch an. Der Dirk hat euch eine zusätzliche spirituelle Falle geliefert. Ich glaube, die haben Robin und ich nicht beschrieben, diesen spirituellen Hochmut. Ich sag mal so, wo kommt der her? Der kommt daher, wenn wir eine Erkenntnis haben und noch nicht verstanden haben, dass es auf dem spirituellen Weg darum geht, dass es uns durchdringt und dass wir dazu werden. Dass nicht nur der Verstand eine Erkenntnis hat und sagt, okay, jetzt weiß ich das, abgehakt, sondern dass ich das komplett verkörpere und das bin. Und da, der Hochmut ist halt, wenn ich sozusagen mich selbst überhole, mir selbst vorauseile und glaube, wenn ich die Bedienungsanleitung gelesen habe für ein Auto, kann ich auch Auto fahren. Und das ist halt nicht der Fall.
Ja.
Ich sage nur mal, was ich meine mit erwünschte und unerwünschte Nebenwirkungen, das vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich meine damit auch so, ich werde das immer wieder gefragt, dass Leute zu mir kommen und sagen, Marc, ist das wirklich so auf dem spirituellen Weg? Wenn ich das gewusst hätte, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich losgegangen bin. Oder ist das jetzt eigentlich richtig, was bei mir gerade passiert? Das fühlt sich jetzt alles aber sehr merkwürdig an. Stimmt das überhaupt noch? Oder bin ich jetzt komplett auf Abwägen? Weißt du, das sind ja diese Dinge, die dann auftreten, wo man sagt, das ist eine erwünschte Wirkung. Ja, bei dir ist alles in Ordnung. Sehr gut, dass das jetzt passiert. Ja. Und was ist eine unerwünschte Wirkung, wo, ja, das natürlich hauptsächlich von Ego-Seite, wo das Ego sagt, oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich jetzt gar nicht auf den spirituellen Weg gemacht. Ja, ich habe ja gedacht, dass ich jetzt der Held werde und dass ich stark werde und dass ich endlich die ganze Liebe und Anerkennung bekomme. Das war doch mein Plan.
Ja, also vollkommen unrealistische Erwartungen im Grunde sind das ja auch. Vollkommen unrealistische Erwartungen und das führt dann auch, das kann ja auch zu einer Entfremdung führen. Also das sind ja die ganzen Fallen, da habt ihr bestimmt alles schon drüber gesprochen, dass man dann irgendwie sich auch absondert und die Verbindung, was eine wunderbare, tolle Nebenwirkung ist, dass man sich dann, wenn das nämlich geschehen ist, sich mit allem viel mehr verbunden fühlt als vorher oder überhaupt zum ersten Mal richtig verbunden fühlt mit den ganzen anderen menschlichen Wesen, mit allen Wesen, mit dem, was ist. Und das fühlt sich ja an wie bedingungslose Liebe. Das finde ich ganz großartig. Aber wenn das Ego da noch reinspielt, dann wird man eine riesige Enttäuschung erleben. Genau das, was du da gerade gesprochen hast. Ja, dann wird man sich wundern, dass sich das vielleicht manchmal gar nicht so schön anfühlt, wie man sich das vorher so schön ausgemalt hat. Und das wird man auch merken in der Verbindung mit anderen Menschen. Also ich nenne das auch dann so ein bisschen, das ist so eine Arroganz, dass ich da schon mehr weiß. Aber das hatten wir gerade ja alle schon gesagt. Und da gibt es also viele Fallen, aber ich hoffe, ihr habt die alle schon besprochen.
Sag mal eine unerwünschte Nebenwirkung jetzt für mein Ego, ja? Also zum Beispiel, ich war, bevor ich auf den spirituellen Weg gekommen bin, da war ich halt so ein Business-Typ, ja, Business-Trainer und sehr geradlinig und ich habe meine To-Do-Liste gehabt und mein Zeitmanagement und bin recht diszipliniert gewesen, dreimal in der Woche joggen und weiß der Kuckuck, ja, also vielleicht hast du auch so eine Vergangenheit.
Ja, ich war Manager auch, so in so einem ziemlich weit oben in so einem internationalen Konzern.
Dann wissen wir, wovon wir reden.
So ist
und
das.
Da hat sich mein Ego hat sich das dann auch so ein bisschen ausgemalt, ja, und dann gehe ich auch so ganz geradlinig meinen spirituellen Weg und dies und das und jenes. Und dann zum Beispiel eine für mein Ego unerwünschte Nebenwirkung war, dass ich plötzlich gemerkt habe, wow, es gibt ja mehr und mehr Dinge, die bringe ich ja jetzt gar nicht mehr übers Herz. Ich kann nicht mehr einfach nur so Nein sagen. Mhm. Ja, zum Beispiel, jemand möchte was und früher ist mir relativ, ne, der Business-Typ, der konnte relativ gut Nein sagen. So, nein. Und dann habe ich gemerkt, und da kommt immer mehr Mitgefühl, da kommt natürlich, das Herz geht auf, immer mehr Weichheit. Und plötzlich merke ich, oh wow, ich kann zum Beispiel, ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Ja, ich hatte so eine Zeit, da war ich sexuell so richtig so ein schwerer Nöter. Ja, da kam sehr viel sexuelle Energie. Und dann ist aber mein Herz mit der Zeit mehr aufgegangen, habe ich gemerkt, hey Marc, das ist voll rücksichtslos, was du hier machst. Das ist egoistisch. Und zwar nicht in einer gesunder Egoismus, wie man sagt, sondern du gehst hier jetzt irgendwie, du hinterlässt hier eine, ja, weißt du, wie so ein Bagger, der durch den Urwald fährt und da so eine Schneise schlägt. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh wow, je mehr mein Herz aufgeht, kann ich bestimmte Dinge nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr so geradlinig sein. Ich muss wirklich in jedem Augenblick verbunden mit mir, verbunden mit dem Ganzen hinfühlen. Ist das jetzt stimmig? Ist das nicht stimmig? Also das heißt, wir operieren ja dann nicht mehr von dem ich will, ich will, ich will, ja, sondern immer mehr von fühlt sich das jetzt, also steigert das jetzt meine Verbundenheit mit dem Ganzen? Oder führt es eher zu Trennung und Einsamkeit und Abkapselung und so weiter, was du auch gesagt hast, was natürlich eine Falle sein kann. Also
der Kompass richtet sich einfach neu aus. Das ist wunderbar. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Also da könnte ich auch jetzt was zu beitragen, was ich jetzt aber nicht tue. Du hast es ja schon gesagt, das kommt mir extrem bekannt vor. Und da würde ich auch sagen, dass eine gewisse Rücksichtslosigkeit einfach weggefallen ist jetzt auch. Und natürlich sind wir immer noch Mensch und wir dürfen unsere Bedürfnisse Wir dürfen die haben und wir dürfen die auch ausleben, aber das findet auf einer ganz anderen Ebene jetzt statt. Das ist einfach nicht mehr, ich will das, ich begehre das oder die Gierde und dann nehme ich mir das oder wenn das überhaupt geht, was ich da will, sondern das hat dann eher was mit echter Liebe und Verbundenheit zu tun. Aber das würde ich aber gar nicht als, du sagst ja eine unerwünschte Nebenwirkung, hast es ja deklariert, nicht
aus
Nein
Sicht
sagen
des Egos. Aus Sicht des Egos.
Aus Sicht des Egos, ja, aus Sicht des Egos, ja. Aber
die
das
Egos,
ist natürlich.
Ich meine, die Egos begeben sich ja auf den spirituellen Weg und rechnen sich irgendwas aus.
Ein Ego macht überhaupt nichts. Ein Ego ist nur Buchstaben und Gefühlssalat. Das hat überhaupt keine eigene Persönlichkeit. Das Sein sucht sich und benutzt diese Figur. Und dann denkt man, durch die Verzerrung, dann kommen diese negativen Sachen. Aber im Grunde ist das alles das Spiel des einen Seins.
Okay, gut. Können wir es so halten, ausdrücken, wie der Kurs in Wundern. Der Kurs in Wundern sagt ja auch, es gibt kein Ego. Aber ja, jetzt for convenience, reden wir hier in dem Kurs in Wundern, reden wir trotzdem von dem Ego als ja. eine eigenständige Identität. Ja. Dann korrespondiert das vielleicht mit dem, wie ich das den Leuten immer sage. Ich sage denen immer, hör zu, wenn dich der spirituelle Virus gebissen hat, ist es eh zu spät, da kannst du auch nichts mehr machen. Da gibt's auch no way, kannst nicht mehr umkehren.
Genau.
Weil eben dann quasi, wie soll man sagen, bis zum gewissen Punkt baut sich Karma auf. Das Ego wird immer größer, sozusagen. Ja, wir wissen, wovon wir reden.
Ja, genau.
Und in dem Moment, wo wirklich diese Sehnsucht erwacht, ja, also die Sehnsucht nach Gott oder du sagst, dass Gott auf der Suche nach sich selbst, nach der Selbsterkenntnis, das Sein, das sich selbst erkennt. In dem Moment ist es eh schon zu spät. Also das lässt sich nicht mehr umkehren.
Ja.
Und obwohl dann noch die Idee ist, diese Identifikation von ich bin auf dem spirituellen Weg, ja. ich muss vorankommen und hoffentlich bin ich bald erleuchtet und so weiter und so weiter, wissen wir ja, dass es im Endeffekt nicht diese Person ist und nicht dieses Ego, was das letzten Endes erreicht oder umsetzt oder irgendwas tun kann. Also ich sage mal so, für mich die härteste Nuss persönlich, was ich lange, lange nicht wahrhaben wollte, ist, als mein spiritueller Lehrer gesagt hat, so, dein Ich kann überhaupt nichts tun, ja, dein Ego, dein Ich, deine Person kann überhaupt nichts tun. Und da weiß ich noch, da war immer vorher noch vor diesem Erwachen immer die Idee bei mir auch, nee, aber bei mir wird's anders und ich schaff das und so, ja.
Wie schön, ehrlich.
Das gewohnt war, weißt du? So. Und dann wirklich mehr und mehr zu merken, Scheiße, der hat recht.
Mhm.
Eigentlich ist es nur ein aus dem Weg gehen, ist es nur ein zur Seite treten, ist es nur ein Erlauben, ein Nicht-Tun und all das Gewolle und Getue und Gemache ist leider obsolet.
Ja,
oder zum Glück, je nachdem, wie man es ausdrücken kann.
Hier war das so, als ich meiner Lehrerin zum ersten Mal gegenüber saß, ich habe die ja nur sehr selten getroffen, nur ein paar Mal, das ging ja alles ratzfatz im Grunde. Ich kam dann also da angeschlichen und dann saß sie da und dann habe ich vermeintlich, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsse ihr unbedingt von meinen ganzen spirituellen Errungenschaften schon berichten, was ich alles schon erkannt habe. Und dann hat sie mich absolut ganz rüde unterbrochen, sagte, da ist keiner drin. Und ich so, was irgendwie? Und die hat mich einfach praktisch das Wort abgeschnitten und hat es nochmal gesagt, da ist keiner drin. Und guckte mich so ganz intensiv an. Und da habe ich wirklich auch schweißnasse Hände bekommen. Das war eine unerwünschte Nebenwirkung. Da habe ich irgendwie gefühlt, ich habe gefühlt, das stimmt, aber da hat sich alles gegen gewehrt. Und da bin ich richtig so ins Zittern geraten. Das war auch natürlich dieser Ich-Apparat, der sich dann massiv angegriffen fühlte. Und ich war natürlich dankbar, weil das natürlich dann sehr schnell dazu geführt hat, dass so eine Art Reflexion einsetzte und wer ist denn überhaupt hier, der hier denkt und diese ganzen Geschichten. Aber das ist ja so ein bisschen ähnlich, wie du das auch erzählt hast. Also das wird einem dann glücklicherweise Gnade, das wurde mir dann hier oder wurde dann hier weggerissen und das natürlich dann toll. Und was mich da überhaupt hingeführt hat, auch noch an der unerwünschte Nebenwirkung ist, wenn wir uns mit Spiritualität befassen, ist das ja auch sehr oft so, dass wir dann unendlich viele Bücher lesen und noch ein Buch und noch ein Buch und dann gehen wir auf ein Retreat und suchen noch eine Lehrerin und noch einen Lehrer. Das hört ja überhaupt nicht auf. Und da ist ja die spirituelle Suche wird ja zu einer spirituellen Sucht. Und hier war es dann tatsächlich so, dass was mich überhaupt dazu gebracht hat, mal innezuhalten kurz und ein Gebet zu sprechen, das war mein meine Überforderung. Ich habe später mal gelernt von einer Kursteilnehmerin, die hat gesagt, das nennt man Spiritual Burnout. Dieser Begriff war mir gar nicht bewusst. Ich hatte bestimmt 1000 Bücher gelesen, alles mögliche an Zeug. Und ich war richtig geistig Matsche, sowohl körperlich Matsche als auch geistig. Richtig richtig platt. Ich wusste gar nicht mehr, wo rechts und links war. Der eine sagt, geh links rum, der andere sagt, geh rechts rum. Und aus diesem, miserablen Zustand heraus, habe ich nur gesagt, so bitte jetzt hier, ich habe die Schnauze voll, ich möchte die spirituelle Suche beenden. Ich habe noch nicht mal gesagt, ich möchte erwachen oder erleuchten. Ich war einfach so fertig. Ich wollte diesen ganzen Kleinradatsch loswerden, was aber nicht ging, weil was du sagst, stimmt natürlich. Mahashi hat das auch gesagt, Spiritualität ist wie ein Krokodil, wenn es dich erstmal im Maul hat, lässt es nicht mehr los. Und das war natürlich so, genau.
Und ja, also insofern ist es lustig, weil die Leute sich das Video vielleicht anschauen und sagen, ja, unerwünschte und erwünschte Nebenwirkungen, da kann ich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ich auf dem spirituellen Weg bleibe oder nicht, jetzt mir nochmal überlege, aber so wie wir jetzt sagen,
es keine Wahl, no choice.
Absolut, keine Wahl.
Keine Wahl. Und das, und dann hatte ich ja nur noch die Möglichkeit zu sagen, so bitte, wer auch immer das auch jetzt hören mag, bitte schickt mir jemanden in Fleisch und Blut, der oder die mir hilft, diesen ganzen Quatsch zu beenden. Ich wollte es einfach, ja, und dann ging das relativ, dann ging es relativ schnell. Also das hat diese, ich finde das ein tolles Thema, unerwünschte oder erwünschte Nebenwirkung, weil das immer so beides da ist und sich auch in einer gewissen Weise ausgleicht. Und irgendwann, das kann man doch, glaube ich, mit Fug und Recht sagen unseren Zuschauern, dass diese positiven Sachen dann irgendwann anfangen zu überwinden, dass es Ängste gibt, vollkommen klar. Das ist ja logisch, aber das muss man einfach vorher wissen. Und das Ego reagiert eben mit Angst, wenn es verkleinert werden soll. Dann sage ich, so what? Ich sage manchmal als Tipp, setz dich in Stille hin oder meditiere, wie es immer nennen willst, beobachte deine Gedanken und dann sei ganz achtsam bei einer einzigen Sache. Wenn plötzlich deine Gedanken mal abreißen und es wirklich mal eine Sekunde oder zwei Sekunden still ist, wirklich still, was passiert dann nicht? Der Körper fällt nicht tot um. Ach, interessant. Man kann also auch ohne dieses innere Gequatsche, ohne das Ego, leben. Offensichtlich. Und nicht nur im Tiefschlaf, wo das Ego vielleicht abgeschaltet ist, sondern im absoluten Wachzustand kann ohne diesen komischen Quatsch-Heini in uns, kann alles weitergemacht werden. Und das ist ja ein erster Vertrauensbeweis zu sich selbst. Und das finde ich immer ganz praktisch, wenn man merkt, okay, egal was ich jetzt hier mit meinem Ego anstelle, ich werde es überleben. Das finde ich wichtig, dass man das einfach mal auch kurz für sich erfährt. Man überlebt es ohne dieses Ich-Ding.
Absolut. Bin ich
großartig.
Absolut. Und das ist vielleicht, das ist jetzt, wenn wir bei erwünschten und unerwünschten Nebenwirkungen sind, man merkt ja jetzt zum Beispiel auch, wenn man dich jetzt so reden hört, da merkt man ja, da ist ja eine unheimliche Lebendigkeit. Und gleichzeitig könnten wir aber auch in jedem Moment sofort Full Stop machen und sagen, so, nix. Ja, also
genau.
Es ist, wie du sagst, es ist kein Bedürfnis mehr da, sich an irgendwas festzuhalten. Es braucht keinerlei Form, es braucht keinerlei Zukunftsperspektive oder sonstige Sachen, sondern das reine Sein genügt sich selbst, ja. Und gleichzeitig ermöglicht es aber eine unheimliche Lebendigkeit im Sinne so von why not? Warum jetzt nicht einfach mal rudeln lassen? Ich wollte so sagen, mir fällt das jetzt noch ein, das ist ja auch interessant, das finde ich auch das Schöne an diesen Experten-Talks. So während wir miteinander reden, würde ich sagen, schärfen wir beide, jeder nochmal so seine Instrumente und sagt, okay, wie kann man das vielleicht noch präziser ausdrücken? Und das schätze ich auch an dir, dass du da vorhin dann auch so drauf angesprungen bist, sagst, nein, Moment, das geht noch präziser. Das Thema Freiheit, ja, also was ich sozusagen die Person drunter vorstellt, jetzt mal so, wenn sie auf den spirituellen Weg kommt oder das Ego, in Anführungszeichen, Zwinker, das Ego stellt sich vor, zumindest war es bei mir so, ja, Freiheit, ne? Das heißt, ich kann alles tun und lassen, was ich will.
Ja.
Ne? So. Und Freiheit, das wurde dann auch, das hat man ja auch bei Osho gesehen und ist ja auch immer wieder das Problem, dass das dann zu so Zügellosigkeit und Beliebigkeit und so weiter führt. Und das ist natürlich nicht die wirkliche Freiheit, um die es dann letzten Endes geht, ja, sondern es, Es geht ja nicht, genau. Das Ego denkt sich ja, Freiheit heißt, dass ich als Körper alles tun und lassen kann, was ich will. Ja, so wie das kleine Kind in uns. Genau. Aber zu erkennen, es ist ja die Befreiung des Bewusstseins, die Befreiung des Geistes.
Und ja, nicht, das ist die Freiheit.
Ich als Mensch kann jetzt alles tun und lassen.
Genau. Das ist erstmal, das stimmt genau. Das ist ja die Freiheit erstmal von diesem Ego-Gedanken. Das ist auch die Freiheit von etwas. Man ist nicht also frei, nur genau wie so ein Nackerdai rennt man rum und macht Sex mit jedem auf dem Bürgersteig, weil man denkt, ich kann es machen, es gibt keine Regeln. Also das ist die Freiheit des Bewusstseins, aber auch die Befreiung von einem Irrglauben, den man vielleicht jahrzehntelang mit sich rumgetragen hat, nämlich der Irrglauben, nur ein kleiner, zerbrechlicher Mensch zu sein. Und was dann auf jeden Fall nicht geht, und da könnte ich jetzt auch eine kleine Geschichte noch zu beisteuern, das mache ich aber aus Zeitgründen jetzt nicht, wenn man vorher glaubt, jetzt bin ich ja frei, ich kann alles tun, dann glaubt man auch unbewusst vielleicht, dass man die hier geltenden Regeln der Menschheit verbiegen oder brechen kann. Und das funktioniert nämlich nicht. Hier, das Sein spielt ein mysteriöses, finde ich faszinierendes und wunderbares Spiel. Da gibt es Leid und Freude und wir kennen das alles. Und es laufen hier tatsächlich Spielregeln. Es gibt funktionierende Spielregeln und die können, man höre und staune, nicht gebrochen werden. Ich habe das hier mal als Dirk-Typ einmal versucht und das wurde wirklich erheblich geahndet, um das mal so zu sagen, erheblich und zwar sehr schnell. Also es ist nicht möglich, die Spielregeln in einer vermeintlichen neu gewonnenen Freiheit zu umgehen oder zu verbiegen oder zu brechen. Das geht nicht. Und das ist wunderbar. Und dann hinterher ist nämlich der Wunsch, diese Ego-Freiheit zu haben, der verblasst nämlich glücklicherweise auch, das verschwindet. Man ist dann nämlich nicht mehr frei von dem menschlichen Leben, frei von seinen menschlichen Verantwortlichkeiten. Wir haben Verantwortlichkeiten hier. Wir dürfen hier als Mensch dann wieder, wenn wir hier fertig gesprochen haben, aufstehen und unser Menschsein ganz normal leben. Davon ist man nicht frei. Man ist dann aber innerhalb der Situation, der menschlichen Situation, fühlt man sich frei. Mhm. Das ist der Punkt. Man muss also nicht alles loswerden. Wie oft haben mich Menschen gefragt, jetzt, wenn ich auf dem Weg bin, muss ich meine Frau verlassen oder meinen Mann, muss ich alles aufgeben? Nein, überhaupt nicht. Es geht dann darum, wie man sich dann in dem Leben fühlt. Manche Sachen fallen vielleicht weg. Da ist man dann frei von. Nicht um Inneren, von Illusionen, auch äußere Illusionen. Die können tatsächlich auch zerfallen, wenn die Beziehungen von vornherein falsch waren, in Anführungsstrichen, dann fällt das vielleicht auseinander, weil man authentischer wird. Aber hauptsächlich geht es darum, dass man wieder ein ganz gewöhnlicher Mensch ist mit dem inneren Sein im Hintergrund und dann im Menschsein die Power hat und losgeht. Die Bhagavad Gita, gegründet im Sein, vollbringe Taten. Und dann man ist immer noch gebunden hier in diesen weltlichen Sachen, aber irgendwo weiß man auf einer anderen Ebene, dass man es auch nicht ist. Und das finde ich wunderbar.
Das ist sehr schön, was du sagst. Und da habe ich mal einen Spruch dazu gehört. Ich weiß aber nicht ganz genau mehr, woher. Vielleicht weißt du das sogar. Da gibt's diese Aussage, der Weg auf den Berg hinauf ist leichter als der Weg hinunter. Ja, also sozusagen.
Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich kenne das, aber ich habe das,
ja, das für mich. Ja, also jetzt mal im Zuge dessen, was wir jetzt besprechen, wäre die Bedeutung. Es passt nämlich perfekt zu dem, was du gerade sagst. Und ist auch meine Erfahrung. Also sagen wir, das, worüber wir gesprochen haben, dieses Erwachen, ist ja im Endeffekt sogar aus meiner Sicht heute rückblickend, ist ja sogar der leichtere Teil.
Ne? Ja, im Grunde, ja.
Und dann, wenn ich mich einmal erkenne und merke, okay, hier ist gar keiner, und trotzdem muss der sich jetzt, der da gar nicht ist, an die Spielregeln halten.
Ja.
Das ist der Weg vom Berg runter. Ich erkenne mich als unbegrenztes geistiges Wesen und jetzt plötzlich der Weg vom Berg runter. Obwohl vielleicht da auch zum Teil dann die Motivation fehlt auch, muss man auch sagen. Ne? Wo man sagt so, warum soll ich dieses Spiel jetzt noch spielen? Wofür soll das gut sein?
Ja.
Bringt das jetzt noch? Ne? Das sind so diese restlichen, sage ich mal, Ego-Strukturen, die da auch noch werden, die noch nach dem Sinn fragen und die irgendwas rausschlagen wollen, bis wir, und durch diesen Weg vom Berg runter werden wir wirklich in das totale Loslassen geführt. Aus meiner, und auch in dieses Paradox, dass es auf der einen Ebene überhaupt gar keine Grenzen gibt und dann hier in Fleisch und Blut und im menschlichen Dasein, so wie du sagst, es entspricht zu 100% meiner Erfahrung, zu merken, wow, da gibt's Regeln und das ist irgendwo das Spiel hier. Auf der einen Seite gibt's gar keine Regeln, auf der anderen Seite herauszufinden, wie sind diese Regeln und wo kann man einfach nicht dran drehen und das führt nur zu Schmerz bei mir oder anderen. Weil du hast gesagt, spirituelle Arroganz, das ist ja sehr gefährlich. Und ich glaube, das ist doch das, was sehr viel passiert ist, wo dann Gurus ihre Schüler missbrauchen und all diese Dinge, die dann passieren, Sekten, die von den Leuten das Geld ziehen, etc., weil sie sagen, ja, hier auf dieser Welt gibt es ja eh nichts zu holen, wir wollen jetzt alle irgendwie auf den
Himmelfahrtskommando. Spirituelle Abhängigkeit.
Oder wir sind arrogant und sagen, ja, guck mal, die sind ja alle konditioniert. Die sind ja nicht so weit. Und dass wir eben, so wie du sagst, dass wir trotzdem letzten Endes komplett normal und für den Äußerlichen wahrscheinlich gar nicht mehr sichtbar, komplett uns integrieren. Und das ist dieser Weg vom Berg hinunter. Komplett normal sein.
Ja, das ist wirklich der Weg.
Wie der Meister, der im Endeffekt, der Meister, der im Endeffekt als Gärtner irgendwo die Blumen schneidet. Und die Schüler kommen und sagen, ja, das soll jetzt der Meister sein. Was macht er denn hier? Holzhacken, Wasser holen und sowas. Das soll jetzt der Meister sein? Danach sollen wir streben?
Je kleiner das Selbstbild wird, desto gewöhnlicher wird man. Und das ist so eine Befreiung. Wenn man sich sozusagen am Ende des Tisches freiwillig setzt oder gesetzt wird, das Ego, wenn es das noch dann richtig gäbe, wird aufschreien. Aber es gibt keine größere Entlastung, als sich einfach ganz gewöhnlich nicht nur zu geben, sondern gewöhnlich zu sein. Und dieses Bestreben nach einer Besonderheit auch zu unterlassen tun. Du hast das ja schön gesagt mit dem auf den Berg gehen. Es gibt auch, wenn wir auf den Berg gehen, kann das manchmal sein, dass man sich irgendwie auf den Bergweg begibt, um was Besonderes zum Beispiel zu sein. Was Besonderes. Ich möchte was Besonderes sein. Und dann passiert, aber warum will man was Besonderes sein? Damit man Liebe und Wertschätzung bekommt. Das ist ja meistens die Urmotivation, die ganz tief drunter liegt. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte anerkannt werden. Im Grunde heißt das, ich möchte mich geliebt fühlen. Ich möchte geliebt sein. Und was passiert? Oben steht man auf diesem Mount Everest, alleine vielleicht, als Guru. Und unten die ganzen Hobbits, die sind im Tal. Und in Wirklichkeit wünscht man sich nicht sehnlicher als nur mit den, das ist nicht abwertend gemeint, mit den Menschen im Tal am Tisch zu sitzen und ein Bierchen zusammen zu trinken. Ganz gewöhnlich. Aber was tut man? Man entfernt sich weitestmöglich oben auf den Gipfel und will besonders sein. Und ja, dann geht's
in Experten-Talks, damit die Leute uns greifen können, dass sie sehen, das sind ganz normale Menschen.
Ganz normal. Und dann habe ich noch ein Wort, da bestehe ich auch sehr auf exakte deutsche Sprache. Das sage ich jetzt von mir aus einfach. Wir sind auch, und dann kann man das, glaube ich, auch leicht verstehen, wenn man zuhört, sind wir auch das reine Sein. Das kann man erkennen. Das ist diese Erkenntnis, dieses Erwachen, was meine wahre Essenz ist. Aber was auch gern übersehen wird, und das ist so einfach, es hängt uns auf der Nasenspitze wie eine kleine Fliege, wir sind jetzt in diesem Moment als Mensch hier. Oder etwa nicht. Als Mensch. Das Sein ist als Mensch da. Wo ist jetzt in diesem Moment das reine Sein? Wo ist es? Jetzt ist es, wenn wir sprechen, nur ein zwar sehr hohes, aber es ist ein spirituelles Konzept in diesem Moment. Ist es nicht so? Wo ist das reine Sein jetzt? Das reine Sein, das keine Arme hat, keine Augen, keinen Mund, nicht sprechen kann, wo der Mark, das Sein als Mark, das Sein als Dirk sich nicht unterhält. Wo ist es jetzt in diesem Moment? Es ist nicht da. Man kann zwar nach innen gehen, meditieren, die Augen zumachen und dann fühlen, das ist die Präsenz und das Körpergefühl löst sich auf. Aber letzten Endes macht man irgendwann die Augen wieder auf, spätestens wenn man vielleicht dringend aufs Klo muss. Wir sind als Mensch hier. Es ist so, wenn man sich kneift, tut's weh. Und das ist das Hauptargument, warum wir ganz gewöhnlich sein dürfen. Warum wir ganz gewöhnlich sein sollen, weil es schon so ist. Ich kämpfe doch nicht als das Sein gegen meine selbst erschaffene Manifestation des Dirks an und sage, ich will nicht Dirk sein, als Dirk-Figur hier sein. Ich möchte nur noch das reine Sein sein. Was für ein Schwachsinn. Und so ist es. Und da muss man exakte Worte, das ist also nicht in dem Dirk ist das Sein sozusagen ein Punkt, sondern das Sein ist als Dirk da. Der Ozean ist als Welle jetzt gerade da. Als Markwelle, als Dirkwelle. Und das ist das absolute Hauptargument, warum wir tunlichst uns dann gewöhnen dürfen, ein ganz gewöhnlicher Mensch zu sein, weil wir es jetzt sind.
Ich sag mal so, um zu sagen, und wie kommt man jetzt dahin, worüber der Dirk jetzt gerade redet, Dirk, sag mir, ob du das auch so gemeint hast. Für mich ist so, wenn man dann im Endeffekt erkennt oder wenn die Erkenntnis da ist, dass es letzten Endes auch keinen Beobachter gibt in dem Sinne, sondern dass einfach, wie soll man das sagen, dass Beobachtung
stattfindet.
Beobachtung findet statt und Bewusstsein kann nicht anders als zu erforschen, zu durchdringen, zu beobachten. Und da ist keiner, der nochmal beobachten muss. Also wenn ich das erkenne, ja, ich glaube, das ist dann schon eine sehr fortgeschrittene Erkenntnis, dann geschieht eben, dass wir sagen, dieser Weg vom Berg runter, dieses totale Loslassen ins Leben hinein, womit dann dieser Mensch einfach komplett normal wird.
Ja, das ist so. Der wird ganz normal und dann hinterher ist man, glaube ich, auch froh bei der Normalität, wenn wieder irgendwelche Gedanken auftauchen, weil das ist manchmal für Organisation und Planung sehr hilfreich. Und es kann vielleicht zwischenzeitlich auf dem Weg nach unten, finde ich, ein wunderbares Bild, was du da hast, kann es auch noch eine gewisse Ablehnung dieses Körperdaseins geben. Aber im Grunde können wir froh sein, dass wir dann diese ganze Gewöhnlichkeit wieder gewinnen können. Und ich muss dir sagen, noch bis vor, was heißt kurzer Zeit, bis vor wenigen Jahren gab es auch noch irgendwie eine, ja, möchte ich fast sagen, pseudo-heilige Attitüde, da bin ich ganz ehrlich. Also das ist auch noch so ein Hauch von spiritueller Arroganz gewesen. So, da hat sich das Sein ja voll erkannt. Und dann wollte das aber noch so ein bisschen, sag ich mal, zu einem Viertel, wollte es aber doch noch eher mehr da bleiben. Aber jetzt bin ich so froh, dass ich wieder ganz dirkig sein darf. Und sobald ich hier aufstehe, dann erlischt diese Funktion, dann ist alles wieder, ist wunderbar. Aber dieser tiefe Frieden, das, was wir fühlen können, wenn wir vielleicht in Stille sitzen oder durch das Erkennen der wahren Natur steigt das ja im Grunde unzerstörbar für immer auf, der ist immer da. Also wenn es sein muss für die innere Balance oder um wieder in Frieden zu kommen oder wenn was geschehen ist, dass man sich wieder schnell beruhigt, ist das sofort wieder verfügbar. Das ist ja das Großartige, aber ich bin als Mensch hier. Aber ich weiß, dass ich unsterblich bin. Also nicht ich, Dirk, sondern das, was ich bin, ist unsterblich. Zeitlos. Das ist der Gewinn. Das ist eine riesige, tolle Nebenwirkung des spirituellen Weges, um seine eigene unsterbliche Natur zu wissen und die Veränderlichkeit zu sehen als Mensch. Der Körper wird älter. Aber so what? Ich bin fast geneigt zu sagen, ich bin schon gespannt, was passiert, wenn der Körper hier zerfallen ist. Ich freue mich nicht drauf. Also ich hänge hier so am Leben als Mensch. Aber das ist toll. Aber dieses Gewöhnliche, das ist eine wunderbare Entlastung. Also ich liebe es, als ganz normaler Mensch hier rumzulaufen. Ich finde es so toll, kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ich weiß noch, ich habe ja auch wirklich diverse spirituelle Lehrer gehabt und habe da sehr, sehr viel, bin eine Zeit lang mein gesamtes Geld auf den Kopf gehauen, die ganze Welt zu fahren und Schamanen und Gurus und Heiler und ich weiß nicht was aufzusuchen. Aber einer von den wichtigsten, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, weil der das erkannt hat, diese, was du da sagst, Attitüde oder das Besonders sein wollen, der hat irgendwann gesagt, Mark, just be normal, just be ordinary. Und für mich war das so wie, Gott, das ist gerade das Schrecklichste, was du mir sagst. Das Schrecklichste. Diese unerwünschte Nebenwirkung. Das Ego denkt, ja, dann bin ich endlich wer, dann bin ich was Besonderes. Ja. Ein Freund von mir, ich weiß nicht, ob du den auch mal kennengelernt hast noch, der ist leider unlängst verstorben, der Florian Tathagata.
Nein.
Kennst du den?
Ja, nein.
Wie hieß er denn eigentlich dann später? Florian Schlosser, genau. Und der hat mal in einem Seminar gefragt, die ganze Seminargruppe, er hatte sehr viele Männer auch, erstaunlicherweise, hat er mal in einer Seminargruppe mit 80 Leuten oder so, hat er gefragt, ja, wer von euch Männern, die jetzt hier sind, möchte denn auch mal spiritueller Lehrer werden?
Oh, dann aber alle.
Alle Hände gingen hoch. So, und jetzt wird es noch lustiger, Dirk. Und dann hat er gesagt so, und wenn ihr jetzt mal alle ehrlich seid, und die Leute waren dort alle sehr ehrlich, und wer von euch möchte spiritueller Lehrer werden, um dann im Endeffekt einen unheimlichen Schlag bei Frauen zu haben? Freie Auswahl. Da alle Hände hoch. Und dann zu merken, ne, weil wir sagen, ja, du hast vorhin zu Recht gesagt, ja, das Ego ist ja nicht auf dem spirituellen Weg, ja, aber es wähnt sich, ja, da sind die,
ja,
die
ja.
Wähnt sich auf dem spirituellen Weg. Und da haben halt die ganzen Impulse aus dem Ego sind da zum Vorschein gekommen.
Total.
Und wie du sagst, und dann einfach zu erkennen, ja. Es ist einfach schön, so unspektakulär zu leben, einfach nur in den Tag hinein Dinge geschehen zu lassen, einfach nur dieses Dao, einfach nur dieser Fluss.
Ja.
Das ist das Schönste. Und das heißt, dass wir bereit sein müssen auf dem spirituellen Weg, dass wir alle möglichen Dinge, wo wir denken, das sind unsere Bedürfnisse, erkennen, das sind gar nicht unsere Bedürfnisse. Wie du gesagt hast, ich habe gedacht, ich will da oben auf dem Berg stehen, über allen und bewundert werden. Und dann erkenne ich, wie sagt der Kurs in Wundern so schön, und das ist absolut wahr, there is only God's love.
Genau.
Es gibt nur Gottes Liebe. Und die einzige Liebe, die mich jemals erfüllen wird, ist nicht, weil irgendwer mich anbetet, anhimmelt, vergöttert, weil mir irgendwo ein Denkmal gebaut wird, ich Geschichte schreibe und weiß ich nicht was, sondern die einzige wahre Liebe ist die göttliche Liebe und nichts anderes kann mich hier erfüllen. Und dann wirklich auch, das ist ja eine Bereitschaft, dann zu erkennen, wow, dass all das, was diese Ideen da waren, wohin das führt und wohin die Reise geht, sich ja auch als Illusion im Grunde genommen herausstellt.
Ja, und diese göttliche Liebe, die können wir natürlich am allerbesten spüren, indem wir das wunderbare Körperinstrument haben, den wunderbaren Körper. Wie könnte sich göttliche Liebe selbst spüren ohne eine Manifestation? Das ist ja ganz großartig und das geht eben als Mensch sehr gut und gewisse Beziehungen brechen weg, bestimmte Begierden fallen weg und es wird auch hier ist das auch so, es wird immer mehr erkannt, auf was es eigentlich ankommt, das ist genau das, was du sagst. Das ist wirklich die Liebe zu fühlen, die man selbst ist, diese unkonditionierte, reine Liebe, die gibt's tatsächlich. Und ich würde wirklich sagen, das sage ich meinen Zuhörern auch und im Seminar auch, ich liebe wirklich jeden Menschen von Herzen, der mir gegenüber sitzt, egal wer es ist. Und das ist, möchte ich nicht mehr zurücktauschen wollen, also auf keinen Fall. Das ist das Beste, was man haben kann überhaupt hier. Und das ist im Grunde, ja, mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Also ich gebe dir hundertprozentig recht. Darum geht's eigentlich nur. Und das wünschen wir, glaube ich, uns alle von Herzen. Aber wir machen viele Umwege und durch Besonderheit, also ein verrückter Trick des Egos, ich will mich abtrennen, um mich verbunden zu fühlen. Kann das klappen? Ich forciere die Trennung, damit ich mich verbunden fühle und geliebt. Ah ja. Nein, das geht natürlich nicht. Ja. Schön.
Ja, was bleibt uns zu sagen? Wir sind so herumgeandert um unser Thema.
Ja, das darf auch sein.
Und erwünscht.
Es gibt, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Und das ist ja auch im Grunde, wenn wir jetzt einfach so uns getroffen hätten, hätte man auch sagen können, hättest du vielleicht sagen können, ja, ich bin das eine liebende Sein. Und ich hätte gesagt, ich weiß. Und dann wäre das Interview zu Ende gewesen. Oder ja, ich auch.
Ja, das ist das Problem. Ne? Das Problem ist, wenn der Dirk und ich uns jetzt so auf der Straße getroffen hätten, dann hätten wir tatsächlich über all das nicht geredet.
Ja, das ist
dann
so.
Vielleicht tatsächlich nur eine Partie Schach gespielt oder eine Runde schwimmen gegangen. Hm. Oder weiß der Kuckuck was. Weil da eigentlich ja keine Notwendigkeit ist.
Mhm. Aber wenn es vielleicht irgendwem hilft, das zu hören, dann kann man ja auch dankbar dafür sein. Bin ja auch ein Diener. Ich sehe mich als Diener des Seins, als Diener Gottes, kann man auch sagen, bloß das ist keine getrennte Figur, aber das ist eigentlich das, was ich hier mache. Das ist eine Funktion, die wurde mir geschenkt, gegeben, kann ich ja nichts für hier als Dirk-Figur. Fertig aus, ich bin da sehr dankbar für und ja, danke für das Gespräch auch, also finde ich ganz toll.
Das ist sehr schön, was du sagst, dass wir da diesen Wechsel auch vollziehen von dem Wollen. Ja, das Ego denkt sich ja, dann Erfüllung ist, wenn ich alles kriege, was ich will. Mhm. Und wir haben dann gemerkt, oh nee, das ist eigentlich die Befreiung von dem ganzen Gewolle. Das ist ja die Erfüllung. Ja.
Wir sind ja schon das, was wir sind. Und das ist eine Gnade, dass wir das fühlen dürfen und erkennen dürfen. Und ich wünsche jedem Menschen von Herzen, dass sie oder er das auch spüren kann. Und das geht einfach, sich dran zu erinnern, im Jetzt sich zu erinnern, nach innen zu gehen, in die Tiefe zu gehen und Vertrauen zu haben. Und dann klappt das schon.
Sehr gut. Danke dir, Dirk. War auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Vielen Dank, lieber Marc.
Dich kennenzulernen. Sehr gut. Danke.
Danke und alles Liebe.
Ciao, ciao.
Ciao.
Es dirkt. Spiritualität, die wirkt.